Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Ja, falls ihr euch wundert über die Kulisse hinter uns.
Ganz interessant ja. Heute.
Wir ganz sind hier in Heide.
Genau, in Heide in Schleswig-Holstein.
Ja.
Und hinter uns ist der größte Marktplatz Deutschlands.
Der Welt.
Der Welt? Das glaube ich nicht.
Sagen die doch hier immer.
Also, Deutschlands,
Hamburg ist die
ja.
schönste Stadt der Welt und Heide hat den größten Marktplatz der Welt.
Also auf dem Schild an der Autobahn, da sind hier immer diese Informationsschilder, ja. steht der größte Deutschlands.
Auf jeden Fall findet hier ein Beachvolleyballturnier statt.
Weil seit einigen Jahren Heide versucht, diese Stadt mit Leben zu erfüllen.
Ja.
Weil man muss sehen, dass dieser Marktplatz sehr, sehr viele Jahre einfach nur ein Parkplatz war. Ist er auch immer noch?
Wollte ich gerade sagen.
Aber Weihnachtsmarkt ist auf dem Marktplatz und jetzt eben dieses Volleyballturnier. Also wenn ihr ab und zu so Stimmen hört, dann gibt es da einen Kommentator, der ein Volleyball spielt. Ja. Oder hier so ein Beachvolleyball.
Herbert Grönemeyer ist übrigens auch mal aufgetreten.
Stimmt.
Ja. Ja. Leider wurde das nie wiederholt. Also auch nicht mit einem anderen großen deutschen Künstler.
Nee, warum eigentlich nicht?
Da weiß ich auch nicht.
Vielleicht ist der Platz dann doch zu klein.
Ja, oder die Anwohner haben sich beschwert, ja. weil das zu laut war.
Hast du die Doku gesehen eigentlich?
Nee, noch nicht.
Ist toll.
Ja, glaube ich.
Also der erzählt ja nicht so wahnsinnig viel über sich privat. Aber das ist schon interessant. Und wenn man so sieht, in welchen Arenen der aufgetreten ist, wie groß der mal war oder wahrscheinlich immer noch ist, ich weiß gar nicht, ist das wirklich beeindruckend.
Ja. Auf welcher LP ist nochmal Männer drauf?
Bochum, ne?
Ja. Was für eine blöde Frage.
Naja,
auf jeden Fall, das hat er mal irgendwo erzählt, also er kann auch sehr witzig über sich selber erzählen.
Ja, der hat einen sehr guten Humor.
Ja, das hat er mal erzählt, da saßen sie irgendwie bei so einem Radiosender oder so und dann ging es um Bochum, um die Platte und dann hieß es so, ja, wir verstehen da kein Wort und so weiter und ihr müsst da nochmal ran und man versteht das alles überhaupt nicht, was singt der da und so weiter und dann haben sie gesagt, ja, alles klar, machen wir und dann sagte Grönemeyer so, wir haben natürlich gar nichts gemacht, sondern sind nach ein paar Stunden wieder dahin
Stimmt.
und haben gesagt, hier, wir haben es nochmal überarbeitet.
Stimmt, die Geschichte wird, glaube ich, in der Doku sogar erzählt. Ja. Super,
ja.
Sehr lustig.
Und dann, ja, jetzt ist es viel besser.
Oh Gott, was für ein dämliches Gequatsche, ey.
Aber ich habe auch lange Zeit dabei auch nichts verstanden.
Nee, gar nicht. Nee, das war neu und ja. ich fand ihn immer toll. Ich finde ihn immer noch toll. Ja,
auf jeden Fall ist er hier mal aufgetreten und jetzt ist gerade so ein Autoposer hier mal kurz vorbei geblubbert.
Ja.
Und jetzt wird da wieder Volleyball gespielt. Eben war noch gar nichts los, aber jetzt, ich finde das sehr erfreulich. Also da gucken doch ziemlich viele Leute zu.
Endlich mal was los.
Ja, ja, finde ich cool.
Heide war vor ein paar Monaten noch die gefährlichste Stadt Deutschlands.
Ja.
Mit den meisten Überfällen und so. Mag man heute nicht. Ein schöner Sommertag. Wir sitzen hier in einem sehr coolen Restaurant.
Mit direkt am Marktplatz. Mit einer wahnsinnig großen Karte.
Ja.
Aber egal. Wir sind deshalb hier, weil also das hat heute leider nicht geklappt mit dem Nord-Ostsee-Kanal.
Richtig.
Ja.
Hat Gründe. Dein Auto ist kaputt nämlich.
Ja, mein Auto.
Da hinfahren.
Mein Auto ist kaputt.
Was ist kaputt?
Ich habe aus dem Motorraum beim Kaltstart ein komisches Geräusch gehört. Und das ist ja mittlerweile so, wenn du in die Autowerkstatt
ja.
musst, das ist wie wenn du zum Arzt musst. Mhm. Du guckst erstmal bei Google nach, was kann es denn
ja.
sein?
Ja.
Und ich habe mich schon bei einer neuen Steuerkette gesehen für, was weiß ich, das kostet ja
das
ein
ist teuer.
Wahnsinniges
das
Geld.
Ist das ist sehr teuer, ja.
Das lässt sich ja leider mal eben minimalinvasiv nicht reparieren.
Ja.
Und dann habe ich aber heute den Anruf bekommen, auch ein Klassiker, ne?
Ja.
Wie? Hat Ihnen noch keiner Bescheid gesagt?
Ja, das ist auch typisch, diese Anrufe.
Wir haben Sie zweimal angerufen. Meine ich, ja, ich habe hier nichts in meiner Abwehr. Ja, da ging immer gleich die Mailbox an.
Ja, ja.
Der ist seit gestern fertig.
Ach nein, du hättest doch heute fahren können?
Nein, ich hätte doch ein Auto gehabt. Ja.
Weil du mir gestern nämlich noch eine WhatsApp geschrieben hast, wo du geschrieben hast. Die gucken sich den heute erst an. Ja. Das wird nichts. Ja.
Aber es war zum Glück nichts.
Und was ist jetzt kaputt?
Naja, sie meinten, sie haben noch ein bisschen Öl nachgegossen. Das,
ja.
Und dann hat der Motor ein... wie nannten Sie das noch, ein Update bekommen.
Aha.
Also über das Auslesegerät irgendwie. Ja. Da hat der Motor ein Update bekommen, um den Öldruck zu erhöhen. Weil ich hatte tatsächlich so ein Geräusch gehört, so das klang so ein bisschen unsauber. Wo ich ja echt Angst hatte, wo ich dachte, oha, nicht, dass da jetzt wieder irgendwas ist oder so.
Ja.
Und tatsächlich, mein Gehör hat mich nicht getrübt.
Gut.
Ich bin auch nicht so wie Michael Schumacher, der irgendwo im Auto sitzt und hinten rechts die Feder, da ist irgendwas. Soweit ist es noch nicht, aber ich habe dieses leichte irritierende Geräusch, das hatte ich durchaus wahrgenommen.
Ja, ja.
Auf jeden Fall,
ja.
Es ist nichts. Ich bin sehr froh.
Gut zu hören.
Und jetzt kann ich ihn wieder abholen.
Bei mir wäre das gar nicht möglich, weil das habe ich alles gar nicht.
Ja, ja, ich weiß.
Ich bin ja Elektromobilist jetzt inzwischen.
Ja.
Und ich habe keine Steuerkette und ich habe das alles nicht. Bei mir kann eigentlich kaum was kaputt gehen.
Ja,
das ist
ein Traum.
Das ist super. Und es ist auch leise. Aber es ist ja gar kein Autopodcast, ne?
Nee, das ist kein Autopodcast, richtig.
Es ist ein Bücherpodcast.
Ja.
Und wir stellen hier immer Bücher vor, die wir ganz toll finden. Wir verreißen niemals Bücher.
Nee.
Wir sagen nicht mal was richtig Schlechtes über Bücher, die wir gelesen haben und abgebrochen haben.
Richtig.
Nicht mal das wollen wir.
Es gibt ja einige, die finden das sehr unehrlich und unauthentisch, dass wir das immer so verschweigen. Aber wir haben uns immer gedacht, was soll das?
Damit kann ich nichts anfangen.
Ja, genau. Wem ist damit geholfen?
Ja. Ich möchte ja im Buchladen wissen, was ich kaufen soll und nicht, was ich alles nicht kaufen soll. Das sehe ich auf dem Cover schon, was ich alles nicht kaufen will. Ja.
Ja,
wir haben heute die 96. Ausgabe.
Wir nähern uns der 100. Ich weiß immer noch nicht, was wir bei der 100. machen sollen.
Ich auch nicht. Es kommt ja auch nichts. Schreibt doch mal, was wir machen sollen.
Ja, also ein paar Ideen wären mal nicht so schlecht jetzt langsam.
Ja. Vielleicht aus 100 Ausgaben die besten Bücher. Ja. Wäre so, das ist natürlich naheliegend, aber vielleicht auch schön.
Oder wir machen das einfach ganz normal weiter.
Und tun so, als sei nichts.
Ja, genau.
Oh, war ja die 100. Ausgabe heute. Würde irgendwie zu uns passen, weil wir es nämlich verdaddeln. So.
Ja. Würde mich auch mal interessieren, wir hatten ja schon lange keine Musikerbiografie mehr.
Stimmt.
Ich habe neulich gelesen, der Schlagzeuger von Iron Maiden, Nico McBrain.
Habe ich heute bekommen die Mail.
Ja.
Das war's für dich eigentlich.
Ja, hat eine Biografie geschrieben. Und das finde ich mal super, weil normalerweise schreiben ja immer Sänger, Bandleader, irgendwie eine Biografie. Und jetzt ist es mal der Schlagzeuger.
Finde ich interessant.
Wobei bei Iron Maiden ist ja der Bassist der Bandleader, Steve Harris.
Ach, du bist halt der Metal-Typ von uns.
Ja, ich bin der Metal-Typ. Ich bin mit Metal damals groß geworden.
Ja, cool.
Ich konnte mich dem nicht entziehen.
Ja, ich schon. aber in jedem Fall interessant, ne? Ich meine, einen größeren Namen gibt es ja aus der Szene kaum. Also das ist bestimmt spannend. Ich habe eine Musikerbiografie angefangen zu lesen und wir haben ja eben großkotzig erzählt, wir verreißen nichts.
Ja.
Ich möchte es auch gar nicht verreißen, aber ich habe mich für die Musikbiografie von Lionel Richie interessiert.
Ach,
die heißt Julie. Das ist ein wahnsinnig dickes Buch. Ich habe auch ein bisschen angefangen und es ist auch wirklich nicht schlecht.
Lass mich raten, auf den ersten 300 Seiten geht es nur um Jazz wahrscheinlich.
Nee. Es ist so ein bisschen, es hat so eine Sprache, die ich so, hallo Leute, wisst ihr noch?
Wie? Echt jetzt?
Ja, und das fand ich so ein bisschen, das Hörbuch hat er selbst eingelesen. Der hat ja eine tolle Stimme.
Ja.
Und ich finde das auch eine interessante Geschichte von dem. Also ich finde den auch als Musiker wirklich, muss ich mal zugeben, gut. Ich finde einige Sachen wirklich toll von dem. Und die Commodore-Sachen finde ich mega.
Ja,
die haben richtig. Ach, vielleicht lese ich es doch noch. Im Moment, aber ich habe es irgendwie abgebrochen. Ich habe da nicht so richtig reingefunden. Und dann weiß man ja auch, wenn man ein Buch da mit 700 Seiten hat.
Ja, wow.
Und du schreibst schon mal, treffen wir uns denn? Dann wird es eng.
Aber alleine Richie, finde ich schon nicht so schlecht.
Ja, vielleicht lese ich es mal im Urlaub vielleicht.
Ja, aber wir müssen zu unseren Büchern kommen.
Ich habe mitgebracht Daniel Fassbender, Heaven's Gate.
Cooles Cover, sehr sommerlich.
Sehr sommerlich, habe ich auch gedacht, das passt gut.
Surfen in einer Tsunami-Welle.
Ja, die Welle ist Wahnsinn. Ne? Das ist übrigens Heaven's Gate, so nennt man die.
Ach, das ist die Welle selber.
Ja, das ist die Welle
selber. Ist das Portugal irgendwo oder wo?
Nein, das ist auf den Philippinen.
Ja.
Philippinen spielen eine ganz große Rolle in diesem Buch. Finde ich auch mal spannend, ein Buch zu lesen, was auf den Philippinen spielt.
Und waren die nicht sogar Partnerland
bei der Frankfurter Buchmesse? Ja, interessant, weil es ging in vielen Büchern tatsächlich auch um den Klimawandel und um wirklich prekäre Lebensumstände. Also gut geht es denen nicht und das wird auch in diesem Buch deutlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal surfen warst?
Nee, ich habe das noch nie probiert.
Also ich habe es einmal probiert in Portugal, das ist viele Jahre her, zusammen mit meiner Frau. Und wir haben einen Kurs gemacht bei so einem athletischen, durchtrainierten Surfertypen.
Ja.
Und der sagte so, jetzt zieh mir die Neoprenanzüge an. Also die brauchst du, weil die Wellen halt auch krass sind in Portugal. Mhm. Also da, wo wir waren zumindest. Und dann sagte er so, jetzt machen wir uns warm.
Im Neoprenanzug.
Im Neoprenanzug mussten wir dann da so joggen. Boah, am Strand. Und da hatte ich eigentlich schon keine Lust mehr. Das war schon der Moment, wo ich gesagt habe, pass mal auf, hier ist ja ein Neoprenanzug, behalt das Geld, aber bitte lass mich in Ruhe. Wir haben dann diesen Kurs aber doch gemacht. Und ich habe da so begriffen, also jetzt Surfer lachen sich jetzt tot, wenn ich das sage, aber für Nicht-Surfer ist das interessant, weil das Anstrengendste ist dieses Paddling, wie der immer gesagt hat.
Paddling, ach so, Paddling. Wie das man
du musst raus ja erstmal die, erstmal, ja. Ja, du musst ja, ja einmal das rauskommen, aber das Schwere ist auch die Welle zu kriegen. Du musst ja die Geschwindigkeit der Welle aufnehmen und dann kannst du ja auch erst aufstehen. Und ich weiß noch, wir lagen beide abends im Bett nebeneinander, auf dem Rücken, Arme abgespreizt und sagten, wir können uns nicht mehr bewegen. Wir waren nicht mehr in der Lage, Essen aufs Zimmer zu bestellen. Das war so, so anstrengend. Aber ich habe schon immer eine totale Faszination. Ich könnte mir ganz lange, da gibt es ja auch so viele so Surferbars mit so kleinen Fernsehern in der Ecke und dann laufen so Surfer-Videos so. So DVDs gibt es wahrscheinlich massenhaft.
Ja, ja, ja.
Und ich kann mir das stundenlang angucken. Ich finde, das hat eine totale Faszination.
Ja, absolut.
So, und als ich das dann gesehen habe und gehört habe, es gibt einen Surfer-Krimi, das ist ein Krimi, den ich heute vorstelle,
aha,
dachte ich, ach, das lese ich jetzt mal. Und das habe ich getan.
Sehr gut.
Und heute stelle ich es vor. Bei deins hat auch was mit Wasser zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mitgebracht, Christine Bilkau, Halbinsel heißt das. Heißt das Buch, es ist schon ein bisschen bekannter.
Ja, sehr bekannt.
Das hat auch, ja, es ist schon häufig auch besprochen worden und gelesen worden. Und ich hatte mir überlegt, ich habe jetzt so häufig abgelästert über diese ganzen Frauenbücher.
Warum hast du das getan? Das hast du nicht gemacht.
Ja, doch, ich habe dir, glaube ich, auch so viele Inhaltsangaben geschickt, wo es immer darum ging, Hanna,
PR-Redakteurin. Ja. Komm zurück.
Komm zurück in ihr Elternhaus. Trifft dort auf ihre drei Schwestern. Es ist das Haus ihrer Großmutter.
Und lüftet ein dunkles Familiengeheimnis.
Ja, genau. Ja. Und das gibt es ja wirklich in diversen
Variationen. Ja, ist Wahnsinn.
Es ist
Wahnsinn. Aber ich finde, du stellst, also wenn wir jetzt mal, eigentlich wäre es mal interessant zu sehen, ne, diese letzten 100 Ausgaben, unser Fan Michael Kocken wird das wissen. Ich glaube, dass du mehr Frauen vorgestellt hast als ich.
Kann sein.
Autorinnen.
Ja.
Also eigentlich ist ja nichts vorzuwerfen. Ich meine, das ist ein, sie war auf der Frankfurter Buchmesse.
Ja.
Und die ist ein Star, also die wird wohl da sehr, sehr gefeiert. Also ganz interessant, dass du das ausgesucht hast.
Ja, es ist ja eine Mutter-Tochter-Geschichte.
ja. Okay.
Und ich habe mir gedacht, ach komm, das liest du jetzt mal. Alle haben das Buch so gelobt.
Ja, das stimmt.
Und es ist wirklich großartig, muss ich wirklich sagen.
Das kannst du dir auch nicht vorstellen.
Ja, es ist eine, genau, das ist, so ist das ja bei uns. Das ist eine Mutter-Tochter-Geschichte. Im Groben geht es darum, dass die Tochter, so Mitte 20, ist Umweltmanagerin, kann man so sagen. Und die hält einen Vortrag und bricht während des Vortrags ohnmächtig zusammen. Und denkt sich dann so, ich ziehe mich jetzt hier aus Alma raus und ziehe jetzt zurück zu meiner Mutter. Und die Mutter lebt auf einer Halbinsel. Ja. Und zwar bei Husum, also hier ganz bei uns in der Nähe,
okay,
wo wir sitzen. Und hat dort ein Haus und dort zieht die Tochter ein. Und jetzt beginnt natürlich so ein Mutter-Tochter-Zusammenleben. Im Prinzip, ja, also die beiden verstehen sich schon ganz gut. Das ist alles soweit okay. Aber man merkt schon, also so ein bisschen was ist da und so ein, zwei Sachen kochen dann auch hoch. Aber ihr könnt alle erleichtert sein, das ist jetzt kein Depro-Roman, wo ganz dramatisch das Mutter-Tochter-Verhältnis essentiell aufgearbeitet wird über 220 Seiten und man liest nichts anderes mehr. So ist es zum Glück nicht.
Ja.
Und das Buch ist wirklich, wirklich toll.
Ja, erzähl weiter. Mach doch. Du warst schon so schön dabei.
Ich war schon so schön
drin. Hat mich jetzt schon interessiert.
Also, es geht um Annette, das ist die Mutter, und es geht um Lynn, das ist die Tochter.
Ja.
Die Tochter ist Mitte 20 und sie bricht da halt zusammen, mitten in einem Vortrag. Ja, auf jeden Fall, das kann man wirklich so sagen. Ziemlich überarbeitet, ziemlich fertig, ziemlich desillusioniert auch von der eigenen Firma. Mhm. Und sie hat den Vortrag in einem Hotel gehalten. Die Mutter erfährt, dass ihre Tochter da ohnmächtig geworden ist und im Krankenhaus liegt. So zur Beobachtung bleibt sie noch im Krankenhaus. Die Mutter fährt sofort los, um ihre Tochter da zu besuchen. nimmt sie dann mit zu sich nach Hause. Also ich hatte ja schon vorhin schon gesagt, Mutter-Tochter-Verhältnis, das ist eigentlich, da ist eigentlich soweit alles okay. Mhm. Also das ist jetzt wirklich nicht sonderlich anstrengend. Und da
es werden keine dunklen Schatten aus der Vergangenheit ausgegraben.
Nee, überhaupt
nicht. Oder überarbeitet.
Es gibt so einen dunklen Schatten, das kann ich gleich nochmal erzählen. Den gibt es, der wird auch aufgearbeitet, zu Recht auch irgendwo. Mhm. Und das ist auch das Gute an diesem Buch irgendwie. Du kannst das alles so nachvollziehen.
Also ja.
So auch Mutter, Tochter, auch so als Mann, wenn du das so liest, da kann man natürlich auch die Frage stellen, naja, also jetzt so als Mann, So ein Mutter, ist das nicht so Mutter-Tochter? Ist das so von deiner eigenen Gefühlswelt nicht alles ein bisschen weit weg oder so? Mhm. Aber überhaupt nicht. Du hast die beiden irgendwie immer so richtig vor dir. Das ist alles total nachvollziehbar, auch sehr glaubwürdig so geschrieben und so richtig lebensecht, finde ich.
Ja.
Das ist wirklich echt gelungen. Sie nimmt dann ihre Tochter also mit zu sich nach Hause. Das ist am Dock Cook. Da hatte ich noch nie vorher von gehört. Das ist
gibt es das?
Bei Husum. Sollte man, wenn man hier arbeitet, eigentlich wahrscheinlich sogar kennen.
Aber gibt es das? Also das ist den kein gibt's, fiktiver ja, Ort.
Den okay. Dock Cook gibt es wirklich. Das ist so die Halbinsel, heißt Dock Cook. Mhm. Ist so westlich von Husum. Und da spielt das. Und das ist auch so ein großes Plus von diesem Buch. Also es gibt jetzt nicht diese ausschweifenden Landschaftsbeschreibungen, so ist es nicht, wie man das häufig so in Krimis auch so erlebt. Ne? Mhm. Da weiß ich nicht, da werde ich immer ungeduldig. Das kann ich immer nicht so ertragen.
Mhm. Kommt drauf an. Kann ich gar nicht so immer sagen. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, aber hier so, du hast auch gleich so, das gibt dem Ganzen gleich so eine ganz gewisse Atmosphäre. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und da leben die beiden jetzt also so zusammen.
Ja.
Das Ding ist jetzt, dass die Tochter, die Lynn, die ist so erschöpft, die schläft ohne Ende. Mhm. Die also ist da teilweise 12, 14 Stunden am Stück, schläft die da durch.
Oh, krass.
Und versucht jetzt irgendwie, sich von diesem ganzen Stress da zu erholen. Ich meine mal eben, so in Ohnmacht zu fallen, ist ja auch nicht so ganz ohne. Mhm. So eine Nebenhandlung ist, dass die Tochter, als sie umgekippt ist, hat sie so ein Glas Traubensaft da irgendwie wohl mit umgestoßen. Und das hat so Flecken verursacht, so an der Wand, und auch so ein Bild, ist so ein Gemälde ist irgendwie davon auch getroffen worden. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht schon wieder viel zu viel, weil ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo genau das alles aufploppt mit diesem Traubensaft da. Aber auf jeden Fall ist da so ein großer Versicherungsschaden entstanden. Die Mutter kriegt dann irgendwann so einen Anruf, ob sie die Mutter von der Lynn ist und ob sie die kennen würde. Und da wird ihr eröffnet, also ja, das ist so ein Versicherungsschaden und wir müssen jetzt hier den Raum komplett
renovieren
und haben das Bild auch zu einem Gutachter gegeben, der da jetzt auch das Bild restaurieren soll. Mhm. Also das ist so ein bisschen so diese Nebenhandlung von dem Ganzen. Das Hotel ist ein bisschen weiter weg. Das ist so auf dem Weg nach Berlin irgendwo.
Ah, okay.
Und nachher fährt die Mutter dann da auch hin und so weiter. Ich will das gar nicht weiter ausführen, aber das gibt dem Ganzen nochmal so eine andere Handlungsebene auch.
Ja.
Und direkt neben dem Haus von den beiden, da ist so eine WG ist da eingezogen, so mit ziemlich vielen jungen Leuten, so in dem Alter ihrer Tochter. Und die nehmen dann da auch Kontakt auf. Das ist auch nochmal so eine andere Nebenhandlung. So kommt also zu dieser Mutter-Tochter-Geschichte, kommt nochmal richtig schön Farbe ins Spiel.
Ja.
Und das macht es auch so abwechslungsreich. Ganz interessant ist aber, dass man fragt sich natürlich, okay, und wo ist der Vater? Irgendwie, wo ist denn der Ehemann? Mhm. Ja, der ist leider gestorben. Der hatte seit Corona hat ihn irgendwas am Herz erwischt. Also er hatte da richtig so immer so Herzrasen. Das gab sich dann nach einer Zeit und dann fing er wieder an zu joggen und ist dann beim Joggen irgendwann zusammengebrochen und kam nicht mehr nach Hause.
Oh,
und
okay.
Ist dann auf seiner Joggingstrecke gestorben, so wie das hier beschrieben ist. Also hier wird irgendwie so ein Sperrwerk erwähnt, ein großes.
Eidersperrwerk.
Müsste das Eidersperrwerk sein. Das ist aber zu weit weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da mal eben so vom ja, Dockhoek dahin zum Joggen geht. Aber ich hatte das so richtig vor mir und so mit Hubschrauber ist da gelandet. Sie haben noch versucht, also sie hat ihn dann da gefunden, weil sie hat sich Sorgen gemacht. Aber sie konnten leider nichts mehr machen. Also das ist dann so, ja, war ihre große Liebe und der ist halt da leider an seinem schwachen Herzen da gestorben.
Okay.
Sie hat sich danach noch verliebt, das wird auch so ein bisschen erzählt, so die anderen Typen, aber das war dann alles nichts. Und das ist halt so das Leben der Mutter. Und ihre Tochter, die hat so nach ihrem Abitur, wird so erzählt, hat sie richtig so ihr Leben in die Hand genommen. Ne? Mhm. Die hat studiert, die hat in Freiburg studiert, die hat in Schottland studiert und ist nachher nach Schweden dann gezogen und hat dann da ihr Studium zu Ende gebracht, nach Lund, in Lund war das, und ist dann eben diese Umweltmanagerin geworden. Das ist auch so ein bisschen Thema in diesem Buch, so diese Klimakleber werden so erwähnt auch, CO2-Zertifikate, wie das so funktioniert und was das Skandalöse daran ist. Alles, aber alles nicht mit erhobenen Zeigefinger. Das wird so ein bisschen untergehoben. Sowas.
Ja,
das hat mir auch sehr gefallen. Das hat das Buch auch so thematisch, hat das so nochmal so eine totale Variabilität da noch mit reingebracht.
Ich musste lustigerweise, als du das gerade mit dem Kürzstoff erzählt hast, genau an Klimakleber denken. Weil die haben ja auch so Bilder zerstört, beziehungsweise die da sowas raufgegossen und so.
Ja.
Und da habe ich auch gedacht, Klimakonferenz und dann hat sie so Kirschsaft über so ein Bild gegossen, aber es ist natürlich keine Klimaaktivistin.
Ja, aber der Eindruck, der kam so ein bisschen auf und du als Leser hast dich auch gefragt, sag mal,
die Ich finde es ganz interessant, das so mit einzubauen, weil wenn du das so erzählst, du hast ja erzählt, das ist noch so ein weiterer Handlungsstrang, das klingt für mich jetzt nicht so wahnsinnig interessant, um ehrlich zu sein. Aber in dem Zusammenhang könnte es halt interessant sein, aber vielleicht ist das auch dann zu kriminalistisch gedacht.
Ja, genau, das hat auch so ein bisschen was Krimi-mäßiges, so diese, was ist da wirklich passiert?
Ja.
So Lynn sagt so, ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern.
Ja.
Und du fragst dich so, Herr, kann das wirklich sein? Die kippt um und dann fliegt dabei so ein Glas Traubensaft irgendwie da durch die Gegend.
Ja.
Oder war sie tatsächlich doch eine Aktivistin und hat da irgendwie das Glas da gegen die Wand gepfeffert oder was? Was ist denn da jetzt passiert? So.
Ja, ja.
Das fragt man sich schon so teilweise. Mhm. Das ist dann auch nochmal so ganz interessant. Aber eigentlich fragst du dich die ganze Zeit, okay, Mutter und Tochter unter einem Dach, wie wird denn das da so?
Ja.
Und ich will mal kurz ich kann mal zwei Szenen vorlesen, die mir da extrem gut gefallen haben, weil da wird so deutlich, wie die beiden auch so miteinander umgehen, wie die miteinander reden und so. Und das,
ja, man muss mal sagen, zu diesem Buch, weil ich habe da ganz viel drüber gehört, über dieses Buch. Mir ist das erste Mal jetzt so ein bisschen die Handlung klarer erzählt worden. Und das hat ja, ich weiß nicht, es war, glaube ich, nominiert für den Frankfurter Buchpreis, für den Deutschen Buchpreis.
Kann sein.
Weiß ich, aber also sie war da ein Riesenthema.
Hat den Preis der Leipziger Buchmesse, glaube ich.
Hat sie bekommen.
Ja, hat sie bekommen. Ja.
Ich weiß nur, dass sie.
Da war auch übrigens der Aufkleber drauf. Jetzt guck dir mal an, was so ein Aufkleber verursacht.
Als sei sieht das aus wie ein Fettfleck.
Wie ein Fettfleck.
Ja, furchtbar sieht das aus.
Ja.
Aber dazu wollte ich nur sagen, das wurde als so literarisch so wertvoll beschrieben überall.
Ja.
Deswegen bin ich gespannt, wie es klingt.
Also es ist ja so, dass Lynn, die hat sich da jetzt so langsam so eingelebt da draußen bei ihrer Mutter. Und also die bringt sich da auch ein. Ne? Also die lässt sich da jetzt nicht von vorne bis hinten voll verpflegen und sucht auch einen Job. Und die erzählt jetzt ihrer Mutter, ja, ich möchte jetzt hier beim Bäcker arbeiten.
Also die will gar nicht in ihren Job zurückkehren?
Genau, erstmal nicht auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und das wird aus der Ich-Perspektive der Mutter übrigens erzählt, das Buch. Ne? Also die Mutter als Ich-Erzählerin.
Ach, okay.
Ja.
Gut zu wissen, ja.
Arbeiten beim Bäcker, wiederholte ich, bei Diekmann hier im Ort, ja. Du meinst, an der Theke verkaufen? Du hörst so richtig so den Abscheu in ihrer Stimme.
Ja,
so, ne? Ja, genau, erstmal 10 Stunden die Woche. Vorübergehend oder ist das eine Urlaubsvertretung oder sowas? Sie schüttelt den Kopf. Nee, keine Vertretung. Ich will da fest arbeiten. In 1-2 Monaten kann ich auf 25 Wochenstunden gehen. Ist das eine gute Entscheidung, in einer Bäckerei anzufangen? Was ist denn nicht in Ordnung mit einer Bäckerei? Nichts. Ich meine alles. Also alles ist damit in Ordnung. Aber du sollst da nicht arbeiten, dachte ich. Aber du weißt doch, was ich meine. Dafür bist du komplett überqualifiziert, sagte ich. Was zahlen sie dir denn? 12,90 Euro die Stunde, antwortete Lynn. Aha. Also die Idee gefällt dir überhaupt nicht. Und dann ihre Gedanken lauten dann so. Dafür hatte ich nach ihrem Abitur meinen Kredit aufgestockt und 5 Jahre ihr Studium bezahlt. Dafür hatte ich mir vieles verkniffen. Neue Kleidung, Essen gehen, Besuche bei Freunden in Hamburg, Theaterkonzerte, Reisen sowieso. Alles das dafür, dass sie nun Graubrot und Butterkuchen in unserem verschlafenen Dorf verkaufen wollte. Das sollte jetzt die Lösung sein. Also,
aha.
Das, und da merkst du
ich
so,
weiß,
okay.
Ich weiß, was du jetzt mit lebensnah meinst.
Ja.
Das ist total. Ja, ja.
Ja, und die Lynn, die hat einfach nur den Wunsch, ey, die will einfach nur erstmal sich da komplett irgendwie neu orientieren und die braucht einfach Zeit für sich und die sagt auch an einer Stelle zu ihrer Mutter, hey, jetzt vertrau mir doch einfach mal, auch wenn es jetzt einfach mal dauert, mein Gott, was sind schon 2 Monate in einem ganzen Leben. So,
ja, ne? Also sie fängt da an, kann man das sagen? Fängt sie da an zu arbeiten? Oder
ja, sie ist nachher auch bei dem Bäcker da.
Ja, ja.
Hatte auch Spaß dran. So. Das hat mich auch Ich habe mich auch an einen Freund von mir so ein bisschen erinnert, der sagte auch so, oh ey, ich habe hier so viel Stress, weißt du, ob ich echt mal Bock hätte, einfach mal in einen coolen Kaffee zu arbeiten und einfach da nur Kaffee zu machen. Mhm. So.
Ja, ja.
Und ich bin fast davor, ihm mal so eine Barista-Ausbildung zu schenken. So. Und dann mal zu gucken, ob er das dann wirklich mal machen will.
Ja, ja.
Ich kann das ganz gut nachvollziehen. So, dass du einfach mal denkst, ey, einfach mal nichts
mehr. Einfach mal Feierabend haben.
Ja.
Irgendwann auch. Und dann einfach so alles Tür zu machen und so hinter sich zu lassen. Ja. Ich kann schon so Gedanken, so Gedanken nachvollziehen, dass man so einen ganz normalen Job mal haben möchte.
Ja.
Für eine Zeit. Ja.
So, ich habe da auch neulich mal so einen ganz interessanten Podcast gesehen mit so einem Musiker, der so viel in der Hausszene so gemacht hat und dann nachher Keyboarder bei Scooter wurde.
Hat sich weiterentwickelt, also.
Aber der hat auch davon gesprochen, dass er konnte lange Zeit nicht das machen, was er wirklich wollte, und er hat richtig auch Magenprobleme da bekommen. Und das hatte auch körperlich Folgen für ihn.
Ja, ne? Hat das auch. Das da bin ich auch überzeugt
von. Ja, fand ich sehr interessant.
Wenn du jeden Morgen sagst, scheiße, ich muss da wieder hin, alles nur blöd,
ja,
dann kann das nicht glücklich machen. Also, ja. Irgendwann hast du da Symptome, glaube ich, sofort, ja.
Und es gibt auch so ein Buch, ich habe es noch nicht gelesen, ich wollte das auch eigentlich immer mal lesen, von einem Herzchirurgen in Zürich, sehr erfolgreicher Herzchirurg, der hat das irgendwann alles komplett gecancelt, hat sich einen Lastwagen gekauft, so einen richtigen Truck, und hat sich gesagt, so, ich will jetzt Ware von A nach B fahren. Und hat darüber auch ein Buch geschrieben.
Ja, interessant, ja.
Da sind noch mal richtige, manche reißen das Ruder noch mal richtig rum.
So. Ja.
Das ist bei der Lynn jetzt nicht ganz so extrem, aber die will halt einfach jetzt sehen, dass sie wirklich erstmal wieder zu Kräften kommt, einfach mal alles hinter sich lassen. Ne, die hat dann auch, die ist dann auf einmal wieder weg aus dem Haus und die Mutter wundert sich schon, hä, was ist denn jetzt? Und dann ist sie auf einmal wieder da,
ja,
liegt wieder auf dem Sofa und schläft. Und dann erzählt die Lynn dann so, ja, ich habe jetzt auch meine Wohnung da in Berlin. Wir müssen die noch auflösen. Ich habe die schon gekündigt. Da gibt es auch schon Nachmieter. Und ich habe meinen Job gekündigt. Und jetzt ist erstmal Feierabend hier.
Aha, so. Interessant.
Ne? Und also ist richtig durch mit allem. Und die Mutter macht sich jetzt natürlich Sorgen, weil die jetzt denkt, boah, ey, bei der so lange ist das alles wie am Schnürchen gelaufen. Und jetzt auf einmal das.
Mhm.
Und das durchschaut die Lynn auch, dass ihre Mutter das zu schaffen macht.
Ja. Ja.
Und jetzt sind wir in Berlin, das wollte ich auch nochmal vorlesen, weil das ist irgendwie auch, ich glaube, da können sich viele Mütter mit identifizieren. Sie sind jetzt in Berlin und lösen diese Wohnung auf. Es ist jetzt so, dass sie beide in dieser Wohnung sind, beziehungsweise Lynn ist gerade weg, die ist einkaufen gegangen. Und eigentlich erwarten sie später noch so Leute, die das ihr Sofa kaufen wollten für 1.000 Euro.
Mhm.
Und die Lynn hat jetzt also die Wohnung verlassen und wollte irgendwie einkaufen gehen und die Mutter ist da alleine und dann klingelt das und dann kommen diese Typen und wollen das Sofa haben. Und die Mutter so, ja, wie ist denn das vereinbart, so ungefähr? Na ja, wir zahlen das per PayPal. Hier, wir haben das auch schon alles hier schon vorbereitet. So, ne? Und dann so, ja, alles klar. Dann, und sie versucht, ihre Tochter zu erreichen, um das nochmal abzustimmen, mhm, kann ihre Tochter aber nicht erreichen. Und dann denkt sie so, ja komm, scheiß drauf, der nimmt mit das Sofa. Ne? Das wird dann schon seine Richtigkeit haben. Hat er es aber natürlich nicht. Und dann kommt die Lynn irgendwann wieder und ja, das Sofa ist weg. Und Lynn begreift, jo, die 1.000 Euro werde ich dann wohl nicht kriegen.
Oh,
weil das waren Betrüger. Die haben natürlich gecheckt, dass die haben das hier irgendwie ausgecheckt wohl.
Ja.
Und muss jetzt damit klarkommen, gelingt ihr auch eigentlich ganz gut. Und sagt dann so, kann passieren, antwortete sie knapp. Ja, es ging alles so schnell, die Mutter versucht das dann noch zu erklären und die Tochter so, ja, was soll's, hat sich jetzt erledigt. Ich habe sogar versucht, dich zu erreichen. Wärst du ans Telefon gegangen, hätte ich Bescheid gewusst, ne? Also wie der Verkauf hier eigentlich laufen soll.
Mhm.
Sie seufzte, ja, vergiss es einfach. Mehrmals habe ich es sogar versucht. Ja, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Warum bist du denn nicht rangegangen?
Oh. Ja, Mutter-Tochter.
Ja, ja, ich wusste, dass die Frage überflüssig war. Aber wenn jemand ein Telefon besaß, rechneten die Menschen damit, dass es dafür genutzt wurde, erreichbar zu sein. Im Supermarkt war es lauter, habe ich es nicht gehört. Du gehst auch sonst nicht ran.
Oh, jetzt wird's ätzend, oder?
In ihrem Blick sah ich die Frage, was das jetzt solle. Da habe ich auch nur gedacht, ja, herrlich.
Ja, ja, schön.
du wohnst wieder zu Hause.
Ja.
Ja,
ja, und da merkt man, ne, also da ist irgendwie ist da doch was. Und das muss jetzt mal geklärt werden. Und wie gesagt, ich will da jetzt nicht allzu viel verraten. Natürlich, es geht auch um den toten Vater streckenweise, weil auch das, wie in so vielen Familien, irgendwann wird dann halt auch nicht mehr drüber gesprochen. Oder nur so ganz merkwürdig irgendwie so. Und das wird dann hier, ist dann hier auch nochmal Thema. Aber wie gesagt, nicht anstrengend. Also es ist wirklich kein anstrengendes Depot-Aufarbeitungsbuch, so, ne? So ein Problembuch irgendwie. Sondern das ist schon sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig, aber auch überhaupt nicht oberflächlich.
Also nee, ich glaube ich sofort.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt für dieses Buch, ne, für diese Geschichte, ob ich dafür jetzt gleich einen Literaturpreis irgendwie vergeben müsste. Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, ja.
Aber es ließ sich richtig, richtig gut. Das auf jeden Fall.
Die Frage für mich ist so ein bisschen, worin geht es so im Kern? Ist das eine Selbstfindung irgendwie? Ist das... Du hast eine wahrscheinlich sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, die plötzlich einen Job haben will mit möglichst geringer Verantwortung in so einer Bäckerei.
Ja.
Dann wird es aus der Gesicht der Mutter erzählt. Dann ist das wieder so ein Mutter-Tochter-Verhältnis, wie es ja aber ganz normal ist. Also diese Telefongeschichte, die könnte zwischen meiner Frau und unserer Tochter könnte auch irgendwann genauso passieren. Ja, ich weiß ja nie, wo du bist oder so.
Ja.
Das ist jetzt gar nicht, das ist ja... Das ist ja kein Konflikt so richtig. So.
Ich hatte da vor einiger Zeit mal eine ganz interessante Unterhaltung von zwei Mädchen so im Zug mitgehört. Ne? Die haben sich so laut unterhalten, das konnte man gar nicht überhören. Und die haben sich dann auch darüber unterhalten, so mit ihren Eltern, wie das so läuft und mit Vater und mit Mutter und so weiter. Lass die 16, 17 gewesen sein vielleicht. Ne?
Ja.
Und was mich so erstaunt hat, war, beide waren sich da einig, wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder ich muss dringend zu Hause anrufen, rufe ich meinen Vater an. Ach. Weil den erreiche ich. Ich erreiche meine Mutter immer nicht, sagte die eine. Das ist jetzt das umgekehrte Thema.
Ja,
ne? Wir
ja,
haben
ja,
gerade
ja.
davon gesprochen, dass die Mutter in dem Buch ihre Tochter nicht erreicht.
Ja, ja,
aber
ja.
die beiden Mädchen haben genau das über ihre Mutter gesagt. Ich erreiche die ja nie. Mein Vater erreiche ich sofort. Der geht sofort ans Telefon.
Wäre bei uns, wenn du das dann hörst, beziehst du es sofort auf deine eigene Familie,
ja.
wäre bei uns andersrum. Also meine Tochter würde immer sagen, ja, du, dich erreiche ich ja nicht, deswegen habe ich Mama angerufen.
Ja, okay.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, ja, wo führt das hin? Also das ist tatsächlich die Hauptgeschichte. Der Tochter, der ist was passiert,
ja.
Zusammengebrochen, kommt jetzt zur Mutter, Entschleunigung, will sich erholen, weiß.
Ja.
Na, das wird auch nicht so richtig erläutert, wird es nicht, weil ich habe auch für mich so gedacht, das macht auch das Buch so ein bisschen mit dir. Mhm. Weil du fragst dich selber, okay, wenn mir das passieren würde, wo würde ich dann hingehen? Also würde ich dann jetzt in dem Alter, so mit Mitte 20, würde ich dann auch zu meinen Eltern irgendwie gehen?
Ne?
Ich lag im Krankenhaus. Ne?
Ja, ohne ihnen zu nahe zu treten, ich glaube nicht.
Ja, bei mir auch. Also ich glaube auch nicht.
Das würde ich nicht machen.
Ich würde meinen besten Kumpel anrufen.
Ja.
Ey, ich liege hier im Krankenhaus, ich kann nicht mehr,
ja, ja.
kann
ja,
ich irgendwie zu, ja. zu euch kommen. So.
Ja, ja.
Und der hätte sofort gesagt, ja klar, komm her.
Interessant ist ja, verfällt man wieder in so alte Muster, wenn man zu Hause einzieht?
Ja, ja, genau.
Ist es dann wieder so, wie es früher war?
Ja.
Und was man vielleicht auch mochte teilweise, aber auch nicht alles. Also kein Mensch mag alles
ja.
als Kind bei seinen Eltern zu Hause. Ja,
genau, so. Genau. Das ist nicht so richtig klar geworden in dem Buch, denn hinten raus wird klar, also die Lynn hat ja Freunde.
Ja.
Also gibt es ja. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass das irgendwie genau erklärt wurde und dass die Lynn jetzt so dastand, als hätte sie jemanden, der sich sonst um sie kümmern würde. Habe ich jetzt so nicht Erinnerung. Kann sein, dass es so ist, aber wie gesagt, ich habe es jetzt nicht so in Erinnerung.
Ja.
Aber auf jeden Fall habe ich, das macht die Geschichte auch mit dir. Ne? Du fängst an, auch darüber nachzudenken. Was wäre denn, wenn
ja.
mir das passiert?
Ja, gut.
Das hebt, das macht das Buch nochmal so lesenswert. Das hat jetzt nichts direkt mit dem Leseerlebnis zu tun, aber du fängst dann an, auch mal über dich so nachzudenken, zu reflektieren. Okay, was würde ich machen? Mhm. So, ne?
So sind ja eigentlich die besten Bücher.
Ja.
Du hast mal gesagt, werde ich nie vergessen, mein Leben lang werde ich das nicht vergessen. Du hast mal gesagt, bei mir müssen diese Bücher, die ich liebe, sind immer, dass es mir auch selber passieren könnte.
Ja, stimmt.
Also
ja.
es darf nicht so surreal sein, dass ich mich da nicht reindenken kann.
Ja, stimmt. Ja, irgendwie ist es so, ja.
Ja, sowas hast du mal gesagt, ja.
Und das ist auch noch so, dass es ist im Kern wirklich diese Mutter-Tochter-Geschichte. Natürlich geht auch jeder so links und rechts, hat auch seinen eigenen Kram. Die Mutter freundet sich dann mit der WG so an, auch da mit so einem Typen dann irgendwie.
Ja, ja.
Aber im Kern geht es um die beiden. Mhm. Um die beiden, ja, auch okay. Ne, mit dem toten Vater und wie kommt sie jetzt wieder auf die Beine? Was kommt dann?
Mhm.
Und dieses Ding halt, dass die Mutter da plötzlich eine Tochter im Haus hat, die nur schläft, die sich auch gar nicht richtig unterhalten mag, die immer nur so 3-4 mufflige Sätze hintereinander rausbekommt, wenn es hochkommt.
Ja,
so, ich glaube, das kennen viele Mütter auch.
Ja.
Dann irgendwie.
Wie war es in der Schule? Gut. Ja.
Und das ist dieses Buch. Und dann in dieser Atmosphäre da auf der Halbinsel bei Husum. Und letztlich,
das ist ja auch eine Gegend, die uns nahe ist.
Ja,
ne?
Also genau, muss man auch. Genau. Und wenn man das da so kennt, denkt man so, ja, da kann man echt leben, da kann man auch
total
gut runterkommen.
Ja.
Also wenn man entschleunigen will, dann da. Ganz interessant ist auch so, wie beide so beschrieben werden. Also diese Lynn, die hat studiert, die war in der halben Welt schon unterwegs, wird Umweltmanagerin, sehr relevanter Job und so.
Ja.
Und die Mutter, Annette heißt sie, die ist Bibliothekarin und die sammelt merkwürdigerweise so Stellenanzeigen. Also ne, in München wird eine Bibliothekarin gesucht. Das hat sie dann ausgeweitet, dann auf ganz Deutschland, nachher auch auf England, dann auch Schottland. Dann wird irgendwo in Schottland eine Bibliothekarin gesucht. Und das sind so Stellenanzeigen, die bewahrt sie dann auch auf. So, wo man so merkt, so, ja, deine Tochter war unterwegs und du halt nicht. Und sie sagt auch an einer Stelle, ich habe mein Leben heruntergedimmt und frage mich, wie mir das passieren konnte. Und da... Auch das packt dich irgendwie.
Ja.
Auch da denkst du so, boah, ey, hoffentlich muss ich mir selber nicht irgendwann so eine Frage mal stellen. Aber was ist denn wenn? Was würde ich denn dann machen? So, wenn ich merke, ey, ich lebe hier irgendwie so vor mich hin und irgendwas fehlt doch hier.
Ja.
Und was machst du denn dann
mit
im Alter der Mutter? Mit, lass sie, naja, Tochter ist Mitte 20.
60, 70.
Ja, sagen wir mal so Mitte 50, Mitte 50, Ende 50 vielleicht. Finde mal da noch irgendwie einen interessanten Job oder versuch mal irgendwo quer einzusteigen.
Ja, schwierig. Ja.
Also, das ist so das, was dieses Buch auch so mit dir als Leser
klingt
macht.
Irgendwie gut.
Ja.
Also, auch jetzt gar nicht so von der Handlung her, aber ich finde diesen Ansatz oder deine Herleitung so interessant, zu sagen, dass man so über sich selbst auch nachdenkt. Was würde ich in so einer Situation machen? Also, wenn ein Buch sowas auslöst, finde ich das immer toll.
Ja. Also, das war von Christine Bilkau, Halbinsel.
Ein viel gelobtes Buch. Finde ich gut, dass du das mal gemacht hast. Finde ich interessant. Ich habe eben schon so ein bisschen erzählt und dich über deine Surferlebnisse, die es hier nicht gibt, befragt. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Surfromane. Ist mir so aufgefallen. Ich habe immer mal so geguckt, weil es ist ein Thema, was mich interessiert. Gibt es schon immer wieder mal so ein bisschen. Aber dieses fand ich auch aufgrund des Covers total interessant. Ne? Da ist ein Surfer drauf, der reitet eine Welle. Und da muss ich vielleicht einmal kurz sagen, ich habe mal selbst versucht, sowas zu schreiben und habe gemerkt, nee, du musst, wenn du das machen willst, echt im Thema sein. Und die Art, wie der Daniel Fassbender das beschreibt, damit möchte ich eigentlich auch anfangen.
Ja.
Weil das zieht dich total rein. Und das begeistert dich von Seite 1 eigentlich fürs Surfen.
Ah ja, schön.
Man weiß noch nichts über ihn. Ich erzähle gleich ein bisschen was von ihm. Man weiß aber relativ schnell und ziemlich weit vorne, dass er ein Profisurfer war.
Fassbender?
Nein.
Der Autor?
Der Autor nicht, die Hauptperson.
Ach so, okay.
Der Caruso.
Ja.
Aber der Daniel Fassbender muss irgendwo gesurft sein. Der kennt sich damit aus. Also alles andere ist unmöglich. Ich habe gelesen über ihn, er wollte Seemann werden und war das auch teilweise.
Ja.
Also er hat schon was mit Meer zu tun, weil sonst kannst du das in der Form gar nicht. Ich finde das ganz, ganz toll. Und es geht halt um diese berühmte Welle, um Heaven's Gate. Und ich lese einmal mal so eine Seite, wie er über diese Welle erzählt. Also er ist quasi jetzt auf dem Meer, auf seinem Surfbrett.
Heaven's Gate bei den Philippinen ist das. Ne?
Ja, also die Insel heißt Surigao, die gibt es nicht.
Ach so, okay.
Das ist eine fiktive Insel. Es gibt Surigao. Und immer wenn man Surigao eingibt,
dann denkt Google, du hast dich verschrieben und schlägt dir halt diese Stadt vor auf den Philippinen. Möglicherweise ist sie das auch. Ich kenne mich auf den Philippinen nicht aus. Ich weiß nicht, wo da was ist. Ich kann aber gleich ein bisschen was zu den Philippinen erzählen, weil man erfährt relativ viel eigentlich auch darüber. Hinter mir nähert sich eine Wand aus Wasser und ich brauchte ein Dutzend Paddelschläge, um mich zu positionieren. Die erste Setwelle ließ ich unter mir vorbeiziehen. Dann folgten 8 weitere Schläge, 8 mit aller Kraft, 8, in denen ich mich mit meinen Armen durch das Meer pflügte, 8 Schläge, um die Welle unter mir griffig werden zu lassen. Für Sekundenbruchteile spürte ich mein Brett gleiten, verbot es mir, nach unten zu schauen, positionierte meine Hände unterhalb der Achseln und verlagerte mein Gewicht nach rechts. Ich springe in den Take-off. Unter mir etwas mehr hüfthohes Wasser über messerscharfen Steinen. Mein linker Fuß landet hinten auf dem geriffelten Traction-Pad, mein rechter in der Mitte des Brettes. Ich gehe tief in die Hocke, meinen Oberkörper halte ich aufrecht. Während der Landung greife ich mit der linken Hand den Rand des Brettes, ziehe es zu mir, richte mich parallel zur Welle aus und drücke mich mit dem Rücken in die Wand. Mit der rechten Hand greife ich ins Grün hinter mir. Für einen Bottom-Turn, ein Kurvenmanöver am Fuß der Welle, bleibt keine Zeit. Ich schlingere, werde von der Wand weggedrückt, doch halte mit meinem gesamten Körper dagegen. Kleine Unebenheiten auf der Wasseroberfläche lassen das Board ausbrechen, doch mir gelingt es gerade noch, es wieder einzufangen. Dann der magische Moment. Die Welle bildet einen Bogen aus Wasser und lässt den Himmel verschwinden. Ich surfe die Tube, die Barrel, die Kathedrale des Wellenreitens. Aus Reflex gehe ich zunächst in Deckung, doch die Höhe der Welle erlaubt es mir, aufrecht zu stehen. Eine Fahrt in Heaven's Gate dauert von außen betrachtet nur Sekunden. Im Inneren spielen Raum und Zeit keine Rolle. Ich stehe auf der Stelle, während ich mich mit hoher Geschwindigkeit auf ein gleißendes Licht zu bewege. Ein Rausch. Ein konturloses Jetzt. Freiheit.
Wahnsinn.
Ist toll, oder?
Wahnsinn.
Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wow. Ja. Der Typ versteht was davon und der kann einem dieses... Es gibt ja so Surfer, die sind richtig süchtig nach diesem Sport. Ich habe mal nach meiner Schulzeit 6 Wochen in Los Angeles gelebt bei einem Surferfreund.
Ach krass.
Der ist ausgewandert und hat in einer Surfer-WG gewohnt. Und ich habe in Redondo Beach, das ist Los Angeles, so ein, ziemlich im Norden, so ein, einer der letzten Vororte so. Und die haben einfach in dieser Surfer-WG, man hatte nichts, ne? Man hat auf so einer Matratze geschlafen, man hatte kein Bettzeug, es gab einfach gar nichts. Und diese Leute, die da gewohnt haben, der eine war Südamerikaner, ich weiß gar nicht mehr genau, woher er kam. Aber der hat dann irgendwie, am Tag hat der von 2 Bananen gelebt, so ungefähr. Der war nur im Wasser. Und die stehen morgens auf, wenn die Sonne aufgeht, so um 5,
ja,
und gucken auf die Wellen, studieren die Wellen und dann verbringen sie eigentlich den ganzen Tag da.
Und bist du da mitgegangen? Oder?
Ich konnte ja nicht surfen. Nee, ich habe eher so zugeguckt und auch mein eigenes Ding gemacht. So. Aber ich habe so diesen Lifestyle so von denen mitgekriegt. Und dann, dass sie dann abends am Strand sitzen und Musik hören. Und dann hören sie halt, damals waren dann so Hardrock-Sachen angesagt oder Bob Marley. Da haben die auch Klassik gehört teilweise und so. Die waren so total offen so für alles, so was, ja, was irgendwie so extrem war.
Aber
so.
Waren das denn Profis? Also haben die davon irgendwie...
Nein, überhaupt nicht. Der eine hat nur dann, der hat in so einem Salon gearbeitet, wo er so Hunde gewaschen hat. Und er wollte nur Geld verdienen, um nach Hawaii zu fliegen mit seinem Surfboard,
ja,
und hat auch nur ein One-Way-Ticket gebucht. Und ich habe noch mitbekommen, dass er das in meiner letzten Woche, als ich da dann war, gemacht hat.
Echt?
Da ist er ins Flugzeug gestiegen mit seinem Surfboard und war weg. Und man hat nichts mehr von ihm gehört.
Echt nicht?
Nee. Und der war spanischsprachig, der konnte auch nicht besonders gut Englisch. Der war ganz freundlich, aber du merktest, der hat sich für nichts anderes interessiert als für die nächste Welle, als für den nächsten Ritt auf der Welle. Und dann sitzen die ja stundenlang draußen im Meer, und das ist auch hier so ein Thema, und sind so in so Clans zusammen. Also es gibt einzelne Surfergruppen, die sind untereinander teilweise auch verfeindet, warum auch immer. Das spielt hier auch eine Rolle.
Ja.
Es gibt so,
ja,
Russen, er rettet auch auf den ersten Seiten jemandem das Leben, indem er ihn schlägt, damit er den Kurs wechselt. Und der fasst das aber falsch auf und jagt ihn dann so über die Insel. Also, das ist so diese erste Szene von dem Caruso. Du erfährst relativ schnell von ihm, er ist auf den Philippinen, um etwas zu vergessen. Er hatte eine Freundin wohl, Maria. Ja. Es gab wohl auch einen tödlichen
Zwischenfall auf Hawaii. Er war ja Profisurfer, wie gesagt, hat viel erlebt. Es wird aber nicht so richtig klar, was es genau ist. Ich glaube, dass die gestorben ist und er sich in Teilen dafür verantwortlich fühlte. Und geht eigentlich auf die Philippinen, um sich so zurückzuziehen, um zu vergessen, um sich zu finden und will auch irgendwie so seine Ruhe haben.
Und, das ist ja wie bei Halbinsel.
Eigentlich schon. Ja, das passt ganz gut, das stimmt. Ja. Und er ist dann aber, er surft und dann macht er aber so, muss er sehen, wie er ein bisschen Geld verdient und wird so Privatdetektiv. Aber Privatdetektiv in so einem Umfang, wo er dann so geklaute oder verschwundene Surfbretter sucht oder so ein Motorrad oder ein Fahrrad oder so.
Also ja echt so Kleinigkeiten,
totale Kleinigkeiten.
So Surfer, der wird jetzt Privatdetektiv.
Ja, der wird Privatdetektiv. Das spricht sich aber so ein bisschen rum auf
und
der
und fährt jetzt mit so einem Cabrio immer so in die Insel.
Magnum, nein. Nee, gar nicht. Der ist eigentlich ein ziemlich abgerissener Typ. So. Der hat auch ein ernsthaftes Alkoholproblem, der säuft sehr, sehr viel, kennt auch viele, mit denen er dann saufen geht und hat auch hier und da was mit Frauen. Wahrscheinlich ist er auch ziemlich gut aussehend, wird irgendwie so klar in der Geschichte. Und er sitzt halt immer in so einer Bar und kennt natürlich auch die Besitzerin von dieser Bar. Und eines Tages kommt eine Frau dahin und da fällt einem das erste Mal in diesem Buch etwas auf, was es ja heute wenig gibt. Ein total männliche Macho-Sicht auf Frauen.
Ja.
Das hat der total.
Okay.
Wo du dich teilweise auch so fragst, ist das noch zeitgemäß, das so zu schreiben? So, ne? Ein bisschen Schminke und dann wird's was und so. Und also ist so, hat schon so sehr, also zunächst mal eine sehr oberflächliche Sicht auf Frauenkörper und auf Frauen. Und er liegt halt in so einer Hängematte mit freiem Oberkörper, er hängt da so ab. Und die Serviererin, also die Besitzerin dieser Bar, kriegt Besuch und bringt die zu ihm. So. Und dann eine gewisse Angel, so heißt die.
Ja.
Und mit dem Auftauchen dieser Frau verändert sich dieses Buch ziemlich. Oder sein Leben vor allem. Ich kann ja mal beschreiben, diese erste Begegnung mit dieser Angel, weil es ganz interessant ist und sehr symptomatisch für das Buch.
Die Namen sind natürlich auch klasse, ne? Caruso.
Caruso heißt er genau und Angel, und mit, Angel. Mit so einem Apostroph obendrauf noch. Ihre Silhouette, ihr knielanges Sommerkleid, die Art, wie sie die Sonnenbrille ins Haar schob, all das wirkte derart vertraut, erinnerte mich derart an Maria, das ist seine ehemalige Freundin, dass mein altes Leben für einen Moment in mich fuhr, als sei es Carmelitas Beil. Durch den Staub bahnte sie sich den Weg zu meiner Hängematte und aus meiner Perspektive wirkte es, als ginge sie abwärts. Sind Sie Mr. Caruso? Ich starrte sie wortlos an und ließ in meinem Kopf ihr rollendes R nachklingen. Ihre dunklen Locken waren das Ergebnis penibler Friseurarbeit. Die Bräune ihrer Haut wohl dosiert und dieser Körper das Werk eines Personal Trainers, vielleicht eines Chirurgen. Kein Zweifel, sie war ein Meermensch. Nur endete ihr Meer im Yachtclub und nicht im Line-Up. Die Halskette, die Armreifen, die Ohrringe, jedes Detail besaß eine Entsprechung im Muster des trägerlosen Kleides. Was an ihrem Körper hielt, war mir ein Rätsel. Die indiskreten Blicke, die es gebraucht hätte, um die Rätsel zu lösen, verkniff ich mir. Haben Sie einen Auftrag für Caruso oder schuldet er Ihnen Geld? Fragte Carmelita skeptisch aus dem Off, das ist die Barbesitzerin. Die Fremde holte einen Werbezettel aus ihrer Handtasche, die ich vor der Polizeiwache ausgelegt hatte. Hier steht, es könnte helfen, wenn man bei der Polizei nicht weiterkommt. Also, Caruso, bevor ich antworten konnte, bestätigte Camilla meine Identität. Ma'am, Sie müssen wissen, dass er sehr gefragt ist. Wie es auf der Insel üblich war, sprach sie das Ma'am wie Mom aus. Männliche Touristen wurden grundsätzlich Sir genannt, angeblich aus Respekt. Mich nannten sie nur Caruso. Ich war schon zu lange hier. Sie kommen mit ihm ins Gespräch und sie bietet ihm wahnsinnig viel Geld. Er will nämlich diesen Auftrag nicht annehmen. Der Auftrag ist, sie hat einen Sohn und dieser Sohn ist verschwunden seit einiger Zeit. Und sie weiß aber, er ist auf die Philippinen gegangen. Auch das war ein Surfer. Das ist so eine Surfer-Community auf dieser Insel. Und sie weiß aber nicht, was aus dem geworden ist und er ist einfach weg. Also diese Angel mit diesem Apostroph, also wird schon als extrem sexy beschrieben und sie sagt auch hier, jetzt kaufst du dir erstmal ein T-Shirt und vielleicht auch mal eine Hose, die du anziehen kannst, damit du hier nicht so abhängst. Und da, wo du ermitteln musst, da ist das vielleicht auch angesagt, dass du ein bisschen was Anständiges anhast.
Ja.
Und er will das aber gar nicht. Aber seine Vermieterin, bei der hat er schon wahnsinnige Schulden, weil er nichts auf die Reihe kriegt.
Und dann sagt er, okay, er nimmt diesen Auftrag irgendwie an.
Ja.
Und dann beginnt der Krimi eine Fahrt aufzunehmen, die man auf diesen ersten Seiten gar nicht erahnt eigentlich.
Ja.
Es läuft eine Parallelhandlung ab und die spielt in Hamburg, teilweise in Hamburg, bei einem gewissen Diego.
Okay.
Und Diego, also erstmal nervt es, weil plötzlich, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, plötzlich wird einfach das alles abgebrochen und es ist von irgendeinem Diego in Hamburg die Rede. Und du willst eigentlich weiterlesen, wie es, die bandeln auch so ein bisschen miteinander an und also ist schon klar, in welche Richtung das alles geht.
Ach was.
Ja. Und du merkst, also der Typ ist eigentlich ziemlich fertig, dieser Caruso. Und dann wechselt die Handlung plötzlich zu einem gewissen Diego. Und Diego kommt gerade aus dem Knast. Hat er relativ lange gesessen.
Ja.
War Drogendealer. Und es fängt eigentlich damit an, er kommt aus dem Knast und hat aber im Knast seine Biografie geschrieben.
Ja.
Und will dieses Buch verkaufen. Gerät an irgendeinen Literaturagenten, der ihn dann immer so hinhält und so. Und er sieht sich eigentlich schon als Millionär, als jemand, der durch die Talkshows zieht, seine schrecklichen Knastgeschichten erzählt. Und er hat keine Zweifel, dass er die ganz große Nummer wird,
ja,
in der Buchbranche mit seiner Geschichte, weil die einfach der Hammer ist, findet er halt. Oder? Und es kommt dann dazu, dass er halt auch irgendwie Geld verdienen muss. Und dann so Schüler in so Gymnasien zum Beispiel, oder Grundschulen, keine Ahnung, also nicht Grundschulen, sondern weiterführenden Schulen, Gesamtschulen, eigentlich mit seiner Drogenvergangenheit so ein bisschen erzählen soll, wie lief das denn eigentlich so bei ihm. Und er soll eigentlich, denkt man so, er ist derjenige, der jetzt so ein bisschen mal moralisch, da kommt jemand mal in die Klasse und erzählt mal, wie es denn tatsächlich ist, drogenabhängig zu sein oder im Drogenhandel zu sein.
So als abschreckende Maßnahme, als pädagogisch abschreckende Maßnahme.
So. Und davon lese ich dir sowas vor, von seinem Auftritt vor einer Schulklasse. Also er hat jetzt ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Ne?
Ja.
So,
ja.
Warum erzähle ich euch das? Warum seid ihr hier? Damit ihr wisst, wo der Hase langläuft. Also er ist Hamburger. Ich habe in das Hörbuch reingehört, muss er auch noch kurz erzählen.
Ja.
Und der Hamburger da total, der Sprecher. Das ist sehr lustig. Damit ihr nicht auf das ganz kleine 1x1 reinfallt. Da werdet ihr nicht die Ersten. Und machen wir uns nichts vor. Reines Kokain ist ein geiles Zeug. Deshalb ist das so gefährlich. Wählt mal Herr Miele, unterbrach Frau Sönke, das ist die Lehrerin. Wie haben Sie es denn geschafft, nicht süchtig zu werden? Diego mochte es gar nicht, wenn ihm jemand ins Wort fiel. Gegen das wütende Bobbele brauchte er allerdings eine Verbündete. Das Publikum daran bestand für ihn überhaupt kein Zweifel, hatte er längst im Sack. Gute Frage, meine Frau Sönke, wollte ich geradezu kommen. Bei mir lief da immer die Registrierkasse im Kopf durch. Wenn da ein Gramm vor mir gelegen hat, habe ich sofort gerechnet, was ich damit verdienen könnte. Also Nettogewinn. Da wirst du automatisch nicht süchtig. Das sind ja ganz reelle Werte, die man sich durch die Nase zieht. Und ich sag mal so, wie ein Weltmeister habe ich mich in den 90ern jeden Tag gefühlt. Da habe ich keinen weißen Booster gebraucht. Maximal ab und zu so zum Genuss. Diego legte eine Pause ein. Frau Sönke nutzte sie. Wenn ich also zusammenfassen darf, Selbstbewusstsein ist ganz wichtig, weil das hat es weniger anfällig, süchtig zu werden. Habe ich Sie da richtig verstanden? Diego nickte. Das kann schon helfen. Und kalkulieren musst du können. Wenn du dir 50 Mille durch die Nase ziehst, kannst du dir davon kein Mercedes kaufen. Der Dealer aber schon. Diego holte Luft. Die Sätze hatte er sich zurechtgelegt, vor dem Spiegel geübt. Ergo, Mercedes gewinnt immer. Aber wer am Ende den Benz fährt, das entscheidet ihr. Und dann geht das weiter, weil ich finde das wahnsinnig witzig, weil das ist politisch komplett inkorrekt, was er da macht. Und dann wird er, dann kommt so ein Schüler und der fragt dann, Herr Miele, wenn Rapper so dies, das, also Dear Life feiern, wie echt ist das? Also mit Geld, tollen Klamotten, Autos und so, ist das echt so krass oder machen die nur Show? Von denen ist das die Show. Die sind ja im Showgeschäft. Wenn du weißt, was ich meine. Drogenhändler, das ist man nämlich nicht in Teilzeit. Da bist du 24/7 und darüber hinaus. Um sich ein funktionierendes Vertriebsnetz aufzubauen, nur ein Beispiel, dafür haben die neben ihrem Gereppe gar keine Zeit. Rein inhaltlich in den Texten, das ist was anderes, das ist reell. Ich sag mal so, ich musste mein Geld damals wiegen, weil ich mit dem Ziel nicht mehr nachkam. Und dass du 432 Flaschen Shampoos brauchst, um eine Badewanne voll zu kriegen, das weiß ich nicht aus dem Matheunterricht.
Ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr witzig.
Es führt relativ schnell klar, dieser Agent meldet sich nicht mehr bei ihm und er penetriert ihn aber mit Anrufen permanent. Und irgendwann wird klar, er hat das nicht veröffentlicht. Und Diego ist ja jetzt kein Typ, der mit Argumenten irgendwas löst, sondern es ist ein wirklich wahnsinnig brutaler Gangster eigentlich.
Ja.
Und der ruft irgendwann unsere Hauptperson Caruso an. Und Caruso ist aber ja auch oft betrunken, also der auf den Philippinen, unser Privatdetektiv, und sieht dann so 50 Anrufe von so einer Hamburger Nummer immer.
50?
50 Anrufe, weil der Diego, der erwartet, wenn der irgendwo anruft, dann gehst du ran und sprichst Stamm. Weil dann muss laufen, die Nummer. So. Und der Caruso wundert sich halt, wer ist das? Und Caruso ist ja jetzt auch kein stetiger Mensch, der ist oft betrunken und sieht dann halt 12 Stunden später, guckt er erst aufs Handy und so. Das kann der überhaupt nicht ab. Es kommt dann so ein bisschen raus, das ist der Vater von diesem vermissten Jungen, der gesucht wird. Also
der Diego.
Nee, Diego ist der Vater
von dem vermissten
Jungen.
Ja, genau.
Und dieser Junge heißt Juan. Die Angel beauftragt ja Caruso, ihren verlorenen Sohn zu finden. Und er hat eigentlich nicht gefragt, ja, was ist denn mit dem Vater? Aber es stellt sich heraus, dieser Diego ist der Vater von dem Juan. Und Juan ist ja, wie gesagt, auch Surfer, ist plötzlich untergetaucht und es kommt relativ schnell raus, dass der was mit Drogen zu tun hatte. Und der Diego hat halt so das Gefühl, Caruso kommt nicht so recht zu kommt nicht recht zu Potte mit seinem Job. Und dann fliegt er auch auf die Philippinen, um mal ein bisschen nachzuhelfen.
Ja.
Und dann ist eigentlich so ein Teil erreicht in dem Buch, wo ich nicht mehr viel von der Handlung erzählen sollte, weil es komplett eskaliert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Es wird nach diesem eigentlich recht unterhaltsamen, lustigen Anfang, wird es ein ultra brutales Buch.
Ja.
Der Diego ist also so krass, wie er sich da den Weg frei schlägt und auf der Suche nach seinem Sohn. Und der Juan ist, man findest eben immer mehr über diesen verlorenen Sohn raus und auch der hatte mit Drogen zu tun. Es kommt dann irgendwann auch raus, dass diese Insel Surugao auf den Philippinen, die es ja nicht gibt, ein mega Drogenumschlagplatz ist.
Okay, ja.
Und dass jeder, auch in dem Freundeskreis von Caruso, wo er selbst dann sich Hilfe holt und es gibt so einen Hacker zum Beispiel, das sind alles eigentlich total verlogene, falsche Leute. Und dein Eindruck ist erstmal, ach ja, scheint ja irgendwie ein Kumpel von ihm zu sein, scheint ganz nett zu sein. Aber im Grunde merkst du so, und das lernt man so ein bisschen über die Philippinen auch, Menschenleben zählt da nicht so viel wie hier. Das ist alles auch so ein bisschen egal. Da sterben Menschen, da werden neue geboren, fertig. So, und du merkst dem Daniel Fassbender irgendwann an, weil die Bereitschaft musst du haben, deine Hauptperson brutal zu quälen. Also was der Caruso in diesem Buch durchmacht, je länger das geht, und es wird auch irgendwann politisch, Politiker sind involviert in diese riesen Drogengeschäfte, das ist alles nur noch Korruption und man achtet einfach auf niemanden mehr. Und er gerät in eine Situation, wo du eigentlich denkst, wieso steht hier ein Fall für Caruso? Das wirkt ja so, als würde es noch einen zweiten Fall geben. So, im hinteren Drittel des Buchs glaubst du nicht, dass der das überleben wird.
Ja,
dass es eigentlich unmöglich ist, das doch zu überleben.
Ja, aber dieser Diego, ist denn so diese philippinische Szene, ist das so sein Ex?
Der hat mit den Philippinen gar nichts zu tun.
Okay, ja.
Aber er...
Aber der arbeitet sich da ganz gut rein.
Er so arbeitet sich da sehr gut rein. Und er hat auch die eine oder andere Begegnung. Und das ist so... Oh, ey, das ist so brutal. Er erpresst halt Leute... Und er ist halt ultra brutal und er macht einfach von nichts Halt. Also es gibt eine Szene, wo er einen Mann quält in seinem Haus, weil er von dem eine Info braucht. Und er das Gefühl hat, der weiß das. Der weiß das aber nicht so richtig. Und der quält ihn halt, man könnte jetzt sagen, zu Tode. Es wird wirklich, wirklich brutal. Und ich habe dann so gelesen über dieses Buch auch, so ein paar Rezensionen. Ein Hardboiled-Krimi ist das.
Und das ist auch so. Also, das ist nichts für schwache Nerven. Wenn man auf brutale Szenen damit nicht so viel anfangen kann, dann sollte man dieses Buch ab der Mitte etwa weglegen. Weil im zweiten Teil wird es immer brutaler. Und was ich so ein ganz bisschen... Es wird auch sehr kompliziert.
Das sieht man im Cover gar nicht an.
Nee, überhaupt nicht. Und es wird auch irgendwann wirklich kompliziert, weil die Machenschaften zwischen den Drogenclans, zwischen den Politikern und auch der Polizei, es gibt auch einen Polizisten, der sich als Freund herausstellt, das wandelt sich aber total innerhalb des Buchs und das ist ein ganz fieser Killer eigentlich. So, und jeder hat irgendwie noch so eine zweite Ebene, hat irgendwie noch so eine zweite Identität.
Ja, ja.
Und das alles eben in dieser Hitze der Philippinen, in dieser schwülen Hitze. Und zwischendurch spielt auch Surfen noch eine Rolle, aber nicht mehr so wie am Anfang, leider. Ich hätte davon echt gern noch ein bisschen mehr gehabt. Aber eigentlich will er das die ganze Zeit wieder machen, aber hat da gar keine Möglichkeit mehr zu.
So. Aber es klingt so, als würde nicht Caruso den Jungen nachher suchen, sondern Diego mit all seiner Entschlossenheit.
Ja, Diego. Das ist ein schöner Begriff, Entschlossenheit. Die ist definitiv da bei ihm. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob der gefunden wird oder nicht. Das wäre
ja, ja, klar, aber...
Weil das ist ja der Haupthandlungsstrang.
Aber es klingt so, als würde nachher Diego ermitteln und nicht mehr Caruso, so wie das so...
Es ist was dran. Und du fragst dich auch die ganze Zeit, und er fragt sich das auch, was hat denn hier diese Angel... Mit diesem Diego zu tun. Also, die waren ja ein Paar. Ich meine, die haben zusammen ein Kind. Und ist das alles so, wie das beschrieben wird? Und als sie rausfindet, dass Diego auf die Philippinen kommt, spricht sie auch schon auf Warnung aus, ja, vor ihrem Ex. So. Ja. Und also was ich auch eigentlich so ganz gut finde, ist, dass du so merkst, so Stück für Stück, dass dieser ehemalige Surfer und Privatdetektiv da so einen Fall angenommen hat, dem der einfach überhaupt nicht gewachsen ist. In ja. keiner Weise. Und der, dann hat er schon immer noch so ein Gerechtigkeitsgefühl, aber eigentlich geht es nur noch um Leben und Tod. Und das permanent auf den letzten 100 Seiten. Also, das ist ein harter Krimi. Mit diesen lustigen Szenen. Die bleiben auch, weil auch es ist auch sehr lustig, wie der Diego dann dahin fliegt oder im Flugzeug sitzt und ihm das alles zu eng ist und er sich dann Platz schafft und so. Er ist einfach ein Typen, dem willst du nicht begegnen.
Ja, ja, klar.
Und das ist auch teilweise wirklich lustig, wirklich sehr, sehr lustig beschrieben, wie der so durchs Leben geht und diese Einstellung von dem. Und das finde ich auch, das hat der Daniel Fassbinder echt super gemacht, sich in so einen Kopf von so einem Drogentypen, so einem Knacki, zu verletzen, wie der so denkt und wie der so drauf ist. Das ist teilweise wirklich sehr witzig auch. Bei aller Brutalität ist das wirklich witzig. Könnte auch so ein Tarantino-Film manchmal sein.
Ja, auf jeden Fall.
Wo ja auch Brutalität und Humor so eng beieinander liegen.
Ja, richtig.
So ist das manchmal auch. Ja. Ist aber, wenn man Bock hat auf einen harten Krimi im Urlaub, vielleicht sogar in diese Gegend fliegt, Super Tipp. Also du hast nach dem Buch eigentlich keinen Bock mehr auf die Philippinen zu fliegen. Das muss man auch sagen.
Ist das eigentlich so ein Urlaubsziel von vielen Leuten, so die Philippinen?
Das ist nicht so richtig. Also es ist schon, du merkst so, auch an dieser Art, wie das so erzählt wird, wie die da so wohnen und so, das ist schon armes Land, ne? Dann haben sie wahnsinnig unter dem Klimawandel zu kämpfen. Das spielt jetzt in diesem Buch keine große Rolle.
Ach ja, das war das Thema nämlich.
Diese Überflutung ständig.
Ja, die Inseln,
diese Tsunamis, ja. Diese ganzen Stürme, die es da gibt. Und
ja,
so.
Richtig.
Das ist schon krass.
Ja, ja.
Die sind eigentlich schon ein Opfer des Klimawandels, die Philippinen. Und diese Wellen, diese besondere Heaven's Gate-Welle da, also das ist so für Surfer so... Die musst du mal geritten haben, so in deinem Leben. So. Und deswegen kommen da halt, also das ist ja fiktiv, aber kommen halt Surfer auf diese Insel und der erkennt die dann auch und so. Und das spielt auch schon noch eine Rolle, aber ich hätte mir das teilweise noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber es ist auch einfach, wenn du dann so diese Handlung weiter folgst, für sowas einfach gar keinen Platz mehr. Weil es wird immer noch schrecklicher, es wird immer noch brutaler und es wird immer noch, und das nächste, und der nächste Mensch, der dir im Grunde erstmal sympathisch ist, wird auch ein super Arschloch. So. Und es geht einfach nur ums Überleben. Für jeden Einzelnen darin. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, Drogen spielen wahrscheinlich in den Philippinen auch eine Rolle. Und vielleicht ist das auch dann doch dichter an der Wahrheit, als man das sich so, ja, als man sich das so denkt.
Ja, 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 ja.
Ist aber trotzdem echt ein Tipp, das Buch.
Ja, das klingt, also ich finde, das klingt total super.
Ja, ja, ist auch.
Ich würde das sofort lesen.
Ja, ich finde auch.
Ja, klingt das sehr vielversprechend.
Großen Spaß.
Ja, klingt sehr, ja, vielversprechend.
Ja, das war mein Tipp.
Ja, Wahnsinn.
Hatten wir zwei echt spannende Bücher heute, glaube ich.
Ja,
also ganz, ganz unterschiedliche, aber glaube ich, müsste für jeden was dabei sein.
Jo, das war's ja mal wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und euch viel Spaß beim Lesen.